Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de.
Heute ist Montag, der 27.10.2025. Willkommen zur 49. Folge des Mikrogesprächs. Johannes Hildier, ich grüße dich.
Hallo Marco, schön da zu sein.
Johannes, wer bist du und was machst du?
Ich bin selbstständiger Politik- und Kommunikationsberater. Ich hoffe, mein Job sagt auch schon ein bisschen aus, was ich tue. Ich berate Politikerinnen und Politiker, Parteien, Ministerien, auch mal Unternehmen oder Verbände in Fragen der strategischen Kommunikation. Also ich entwickle Kommunikationsstrategien zum Teil für Gesetze mit, zum Teil für Wahlkämpfe, zum Teil für die Profilierung einzelner Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit. Manchmal geht es auch um themenbezogene Kampagnen, gerade wenn wir über Verbände sprechen oder Unternehmen. Und das ist, was ich jetzt seit ungefähr 10 Jahren in selbstständiger Tätigkeit tue, vor allem in Berlin, aber auch mit einer kleinen Abzweigung in Brüssel, weil da habe ich meine berufliche Laufbahn mal begonnen.
Du hast aber auch ein Hobby, ne? Bücher schreiben.
Ja, ich würde es gar nicht nur als Hobby bezeichnen. Natürlich ist das etwas, womit ich jetzt nicht mein Haupteinkommen draus betreibe. So ehrlich muss ich sein. Sachbücher zu schreiben und davon leben zu können, das gelingt den allerwenigsten. Aber ich beschäftige mich in meinen Sachbüchern auch mit den Themen, die mich beruflich umtreiben. Also das ist jetzt das 4. Buch, was ich geschrieben habe. Die 3 davor beschäftigten sich zum Teil schwerpunktmäßig, könnte man auch sagen, mit der Kommunikation und den Kommunikationsstrategien von rechtspopulistischen Kräften. Ich habe dann auch ein Buch zum Thema europäische Öffentlichkeit und Digitalisierung einer europäischen Öffentlichkeit beschrieben. Und jetzt ist das Thema politische Emotionen, darüber wollen wir heute sprechen. Meistens haben die Bücher einen Ursprung auch in meinen beruflichen Tätigkeiten.
Ich habe das jetzt so ein bisschen lax dahin geworfen. Ich weiß natürlich, wie aufwendig das ist, so ein Buch zu schreiben. Und das Schlimmste ist ja, dann bist du fertig und musst irgendwie noch ein halbes Jahr warten, bis es rauskommt.
Es geht mittlerweile ein bisschen schneller zum Glück.
Aber es ist ja eine ganz fürchterliche Branche, wenn man so Internet und Social Media gewöhnt ist. Also die komplette Entschleunigung. Wir haben uns tatsächlich jetzt wegen deines Buches hier zusammengefunden. Also ich habe so generell gedacht, ich beschäftige mich gegen Jahresende mal der Frage, was da eigentlich los ist in Deutschland, weil ich irgendwie das Gefühl habe, jetzt artet es doch ein bisschen aus. Es wird doch ein bisschen unklar, wie man denn das alles, was da so vor uns liegt, wieder in geordnete Bahnen kriegt. Und dein Buch fand ich da sehr interessant. Es trägt ja den Titel Mehr Emotionen wagen, angelehnt an Brandt, denke ich mal, und den Untertitel, wie wir Angst, Hoffnung und Wut nicht dem Populisten überlassen. Und bei mir hast du da wirklich einen Nerv getroffen.
Das freut mich.
Also wirklich, also weil die deutsche Politik für mich immer so, ich will nicht sagen emotionslos, aber eher so, man drückt lang die Emotionen weg und dann überkommt es den Deutschen so und dann überschwappt dieses Emotionsfass, was man da so untergedrückt hat und ploppt dann so raus und das läuft dann halt irgendwie immer nicht gut, habe ich das Gefühl. Emotion ist ja ein weites Feld, vielleicht können wir ganz kurz zusammen tackern, worum es in deinem Buch geht. Also ich denke mal, es geht nicht darum, dass ich einfach nur auf dem Bildschirm starre und gerade wütend bin.
Es geht um politische Emotionen und auch politische Emotionalisierung und was das jeweils ist und was wir glauben, was es ist. Dazwischen gibt es einen Unterschied. Darüber schreibe ich. Ich gehe erstmal von der Analyse aus, dass die demokratischen Kräfte in unserem Land den Populisten und Extremisten die politischen Emotionen überlassen. Und zwar mehr oder weniger bereitwillig, aber auch basierend auf einigen Fehlannahmen, meine ich. Also erstens würden jetzt wahrscheinlich auch vielleicht viele von uns sagen und intuitiv denken, es braucht doch in dieser Zeit nicht mehr Emotionen, nicht noch mehr Emotionen, sondern eigentlich mehr Vernunft. Und in so einer Perspektive, das ist ja auch etwas, was man oft in so Slogans wie Fakten gegen Fake News und so weiter hört, da steckt so ein bisschen ein, würde ich sagen, einseitiges und auch unzureichendes Emotionsverständnis drin. Also zum einen, glaube ich, haben wir oftmals ein Verständnis von Emotionen, was vom Populismus vergiftet ist. Das heißt, wir reduzieren Emotionen auf starke Affekte wie Zorn und Hass, weil das ist das, was wir im politischen Raum ganz stark als Emotionalität wahrnehmen. Und dann machen wir aber gleichzeitig eben sozusagen diese Ableitung, dass das die Bandbreite und Gänze von politischen Emotionen sein könnten. Und das,
also Emotionen als Bedrohung, ne?
Auch das, genau, das folgt dann daraus. Das versuche ich erstmal ein bisschen aufzufächern, dass Emotionen eben viel mehr als diese starken Affekte sind, dass auch sowas wie Empathie eine Emotion ist und wie ich finde sogar eine sehr wichtige für die Demokratie. Und es gibt dann aber auch noch ein zweites, würde ich sagen, so Fehlverständnis zu diesem Thema. Und das ist, dass Emotionalität so etwas wie das Gegenteil von Rationalität sei. Und das hat natürlich auch viel mit unserer Lesart der Aufklärung zu tun. Also, dass uns sozusagen durch Denker wie Immanuel Kant genau das beigebracht wurde, dass Rationalität und Emotionalität Gegensätze seien und dass wir uns möglichst darauf beschränken sollten, allein über die Ratio politische Diskurse zu führen, zu Entscheidungen zu kommen. Und da sagt uns aber gerade die Neurowissenschaft heute, dass dieser Gegensatz eigentlich nicht so besteht und wir Emotionen eigentlich so etwas wie ein Türöffner begreifen können, als ein Türöffner zu rationalem Denken, der uns auf Themen aufmerksam macht, uns aber auch zum Handeln motivieren kann. Es hat auch damit zu tun, dass das sogenannte emotionale Denken häufig etwas schneller ist, etwas früher da ist. Manche kennen sich ja auch die Theorie vom schnellen und langsamen Denken von Daniel Kahnemann. Da ist das auch schon so angelegt, dass das schnelle Denken eher das emotionale Denken ist, das langsame Denken ist eher das rationale Denken. Und die beiden können aber sehr gut miteinander interagieren. Und das, letzter Gedanke noch hier dazu, hat selbst Immanuel Kant früher auch schon geschrieben. Also wir interpretieren ihn auch ein bisschen einseitig, würde ich sagen, weil ich habe tatsächlich auch nochmal in seine Schriften von früher reingeschaut. Und er hat in ja eigentlich eher seinen späteren Werken dann auch dargelegt, wie Emotionen, und das ist ein wörtliches Zitat, eine Triebfeder der praktischen Vernunft sein können. Also dass sie wirklich das praktische Vernunftdenken im Grunde anstoßen können und befeuern können. Und das finde ich ganz wichtig und das ist dann auch schon sehr nah dran an den Kenntnissen der heutigen Neurowissenschaft. Und damit beschäftige ich mich viel im ersten Teil meines Buches, wo ich mich so ein bisschen mit den ja, Mythen auseinandersetze, die so im politischen Raum, vor allem hier im Politikbetrieb in Berlin kursieren, in Bezug auf Emotionen.
Also, was mich so ein bisschen überrascht hat, oder nicht nur ein bisschen, sondern wirklich überrascht hat, weil das hatte ich so nicht auf dem Schirm, war, dass du da nachgezeichnet hast, dass quasi dieses Emotionslose der deutschen Politik oder der Versuch, Themen zu entemotionalisieren, dass das irgendwie eine mehr oder weniger bewusste Entscheidung nach 1945 war und dann damit auch als Abgrenzung gegenüber dieser Hitlerzeit genutzt wurde. Das hat mich so ein bisschen verwirrt, weil hätte man denn damals nicht auch auf die Idee kommen können, dass man Emotionen vielleicht ja dann eher fürs Positive nutzen muss, weil das ist ja im Grunde auch das, was du in dem Buch schreibst dann. Ne?
Ja, also ich habe mich tatsächlich noch mal so ein bisschen mit unserem ersten Kanzler Konrad Adenauer, aber auch unserem ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss auseinandergesetzt, die ja ganz stark die politische Kultur nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt haben. Die haben sich auch gegenseitig Briefe geschrieben. Ich habe da tatsächlich auch noch einige dann noch mal nachgelesen, wo sie auch genau das, nämlich welche Art der Staatsrepräsentation, welche Form der Emotionalität und Verbundenheit mit dem Staat angemessen sei, für das deutsche Volk nach diesen schlimmen Erfahrungen mit dem, ich würde wirklich auch sagen, Emotionsmissbrauch der Nazis. Und da hat dann vor allem Theodor Heuss diese Formel vom Pathos der Nüchternheit geprägt. Also er hat gesagt, das sei im Grunde das, was wir den Deutschen als politische Kultur beibringen müssen. Das würde sich anbieten. Das ist ein Gegenmodell zum Emotionsmissbrauch der Nazis, zur Propaganda der Nazis. Und Pathos der Nüchternheit, das klingt ja jetzt erstmal schon so ein bisschen so, als würde man im Grunde da schon eine Tür öffnen für die Emotionalisierung, weil Pathos hat ja was Emotionales, mhm, und dass man im Grunde die Nüchternheit mit einem Pathos in die Welt tragen sollte. Das war aber nicht das, was man getan hat, sondern man hat sich, und deswegen ist das im Grunde auch am Ende mehr ein sozusagen innerer Widerspruch gewesen, dieses Pathos der Nüchternheit. Man hat sich vor allem auf die Nüchternheit beschränkt und das Pathos dann doch eigentlich immer wieder als das auch abqualifiziert, was nicht wünschenswert ist, was eben das Emotionale und eben das Destruktiv-Emotionale in der politischen Vermittlung, in der politischen Kommunikation, in der Staatsrepräsentation darstellen würde. Und das ist dann aber tatsächlich, hat sich das wie so eine, würde ich sagen, Tradition, wie eine politische Emotionskultur etabliert in Deutschland. Man kann das dann, das mache ich auch im Buch, durch unterschiedliche Bundeskanzler und auch Bundespräsidenten durchdeklinieren. Ich nenne jetzt nur ein paar wenige Beispiele. Helmut Schmidt hat für sich dann mal die nüchterne Leidenschaft in Anspruch genommen. Also auch wieder so etwas, was nach so einem Widerspruch erstmal klingt. Und auch da war dann, würde ich sagen, in seinem Politikstil mehr Nüchternheit als Leidenschaft. Bei Olaf Scholz war es dann das Charisma des Realismus, was er für sich in Anspruch genommen hat. Und mit Charisma bringen wir jetzt Olaf Scholz auch eher nicht in Verbindung, sondern wenn überhaupt ja, dann vielleicht mit so etwas wie Realismus. Aber er hat das damals auch diese Formel mal in einem Interview verwendet, wo es um Max Weber ging und den Charisma-Begriff von Max Weber. Deswegen kam er daraus, aber auch, ich finde auch hier wieder eigentlich so ein innerer Widerspruch in dieser Formulierung. Und bei Olaf Scholz fand ich, war es dann auch eher so eine regierende Regungslosigkeit. Also wirklich im Grunde der Prototyp der Emotionsaversion. Und die Emotionsaversion ist im Grunde so ein bisschen die Art der Emotionskultur oder die sozusagen die Kategorie der Emotionskultur, die wir in Deutschland etabliert haben. Angela Merkel wäre noch ein Beispiel natürlich. Und man könnte auch noch andere nennen.
Jetzt könnte man natürlich schon anfangen, ne? Das ist alles westdeutsch, also ich weiß gar nicht, in der DDR war das schon eher emotional dann, ne?
Naja, also Angela Merkel ist ja DDR sozialisiert, also kommt aus dem Osten. Und trotzdem ist es natürlich so, dass die DDR eine ganz andere Emotionskultur hatte. Also die hat ja deutlich mehr mit Emotionen gearbeitet. Ich würde aber vor allem auch sagen, ganz stark erstmal ein Systemfeind natürlich hatte und die Emotionalisierung, die politische, auch ganz stark über diese Abgrenzung zum Systemfeind hergestellt hat. Angst spielte da sicher eine Rolle. Gleichzeitig hat man natürlich die Solidarität nach innen dann in gewisser Weise auch als eine positive Gegenemotion zumindest versucht zu vermitteln. Das war aber eben, wie das dann in Sozialismus und in einer Diktatur der Fall ist, sehr stark staatsgelenkt, diese Form der Volksemotion, könnte man ja schon fast sagen, die man da versucht hat zu etablieren. Das ist natürlich, muss man sagen, also größtenteils gescheitert. Und wenn überhaupt etwas gelungen ist, weil man das auch, würde ich sagen, schon sehr stark in den Schulen mit angefangen hat, in der Erziehung von Kindern, dann ist es so ein bisschen diese Feindbildkonstruktion, die ja auch immer etwas sehr Abstraktes ist, was man dann gar nicht mit der eigenen Lebenswelt abgleichen kann, im Gegensatz zu der Solidarität, die man dann innerhalb der eigenen Gemeinschaft eben auch gepredigt hat und als Idee vorangetrieben hat. Das konnte man schon mit der eigenen Lebenswelt abgleichen. Und trotzdem ist ja dann später der Drang auch Richtung Westen, Richtung Freiheit viel größer und stärker gewesen als diese Feindbildkonstruktion und diese Propaganda rund um die Idee des Systemsfeind vom Regime.
Vielleicht noch ein letzter Politiker, Helmut Kohl. Würdest du den auch in dieser Tradition sehen, des Nüchternen? Wenn man das Gefühl gehabt, der war hochemotional. Das ist die Frage.
Ja, ich würde nicht sagen, dass er hochemotional war. Er hatte interessanterweise so ein paar emotionale Momente, wo er auch Tränen vergossen hat. Die Diskussion kam ja kürzlich hier nochmal auf, als Friedrich Merz in einer Synagoge einige Tränen vergossen hat. Da habe ich auch dann von Journalisten die Frage bekommen, ist das denn angemessen für einen Kanzler zu weinen? Und wenn man in die Geschichte guckt, dann haben auch deutsche Kanzler schon sehr häufig geweint. Wir hatten nur vor Friedrich Merz mit Angela Merkel und Olaf Scholz wirklich nochmal zwei, die auch diese Emotionsaversion wirklich auf die Spitze getrieben haben. Wobei Angela Merkel auch beim Zapfenstreich mindestens den Tränen sehr nahe war. Manche haben ihr da auch sozusagen die ein oder andere Träne dann untergejubelt in der Beobachtung. Bei Helmut Kohl war es aber tatsächlich so, dass der im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung, aber auch mit der europäischen Integration durchaus mal in der Öffentlichkeit Tränen vergossen hat. Deswegen hatte er diese emotionalen Momente. Für mich gibt es aber einen Unterschied zwischen diesen ja menschlichen Regungen und mal eine Träne zu vergießen und einer politischen Emotionalisierung in der politischen Kommunikation. Das heißt über Reden, Ansprachen, so wie man sozusagen die Menschen, das Volk adressiert. Das ist nochmal etwas anders, weil dieses Tränenvergießen meistens in sehr singulären, speziellen Momenten entstanden ist. Jetzt auch bei Friedrich Merz in der Synagoge in München war das ein sehr konkreter Anlass. Da ging es um die Geschichte der Vereinsvorsitzenden dieser Synagoge, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde und dann sozusagen noch sehr viel natürlich als Kind mitgekriegt hat. Diese ganze Aufarbeitung des Holocaust in ihrer eigenen Familie auch. Die Eltern haben eben während der Zeit des Nationalsozialismus auch noch in Deutschland gewohnt, wenn ich das richtig erinnere. Es war eine hochemotionale Geschichte, die diese Vereinsvorsitzende hat und die sie auch in einem Buch aufgeschrieben hat. Und darauf bezog sich Friedrich Merz, weil er hatte diese Geschichte gelesen und die ging ihm aus nachvollziehbaren Gründen sehr nah. Und das ist aber etwas anderes, als wenn man die eigene politische Agenda, die eigene politische Vision, könnte man auch sagen, emotionalisiert, sodass andere Menschen davon mitgerissen werden können, dass andere Menschen begeistert werden und vielleicht auch motiviert werden oder auch einfach nur ein bisschen optimistischer werden, was die Zukunft angeht. Darum geht es mir vor allem und nicht so sehr um diese menschlichen Regungen von Politikern in so sehr singulären Momenten.
Also quasi so eine strukturell integrierte Emotion innerhalb der Politik. Ich glaube, der Einzige, der das versucht hat, war Robert Habeck in der Form. Also wenn ich sein Buch so gelesen habe, hatte ich den Eindruck, dass das eins seiner Ziele war.
Ich würde auch sagen, dass Robert Habeck das als Ansinnen hatte. Ich muss hier als Transparenzhinweis vorneweg sagen, dass ich die Grünen im Bundestagswahlkampf 25 beraten habe und somit natürlich auch den Spitzenkandidaten Robert Habeck. Ich habe allerdings schon während des Wahlkampfes und dann jetzt auch in der Nachbetrachtung das als nicht sonderlich effektiv betrachtet. Also einerseits gibt es zwar viele so aus dem wirklich engen grünen Milieu, auch vielleicht Menschen, die sich so als linksliberal verstehen, die wirklich sehr begeistert waren von Robert Habeck. Und ich finde auch, dass er viele kommunikative Fähigkeiten und Stärken hat, die andere Politikerinnen und Politiker nicht haben. Aber gerade bei dieser Frage der politischen Emotionalisierung hat er meines Erachtens einen Fehler gemacht. Und dieser Fehler bestand darin, dass er im Grunde den Status quo des Fühlens der Menschen nicht ausreichend Rechnung getragen hat. Was meine ich damit? Robert Habeck hat auf einem seiner zentralen Plakate im Wahlkampf den Begriff Zuversicht geschrieben. Das ist auch das, was er vermitteln wollte, womit er sich auch abgrenzen wollte gegenüber dem Populismus und dessen Niedergangserzählungen. Er wollte bewusst eine optimistische, eine zuversichtliche Erzählung dagegen stellen. Ich habe für mein Buch so ein bisschen vermessen, wo die Deutschen emotional derzeit stehen, wenn sie auf Politik schauen. Und da ist es tatsächlich bei der Mehrheit, der allergroßen Mehrheit der Menschen so, dass sie erstmal sehr besorgt, mindestens besorgt auf die Gegenwart schauen. Wenn nicht sogar, dass diese Sorge noch etwas stärker ausgeprägt ist und dann so etwas wie Angst oder Verunsicherung auch daraus werden kann. Und Robert Habeck hat meines Erachtens diese Sorge, die bei einem Großteil der Bevölkerung besteht und die er hätte erreichen müssen, um die Wahlziele zu erreichen. Er hatte ja immer den Anspruch, eigentlich nicht nur diese 11,6%, die dann die Grünen am Ende geholt haben, zu erreichen. Das ist so ein bisschen das grüne Stammklientel, würde ich sagen, sondern darüber hinaus zu wirken, vor allem auch in der Mitte anschlussfähig zu sein. Man darf zumindest nicht, um es mal so zu sagen, mit der Zuversicht und dem optimistischen Blick anfangen. Das kann das Ende und sollte das Ende einer Erzählung sein, aber man muss, glaube ich, sehr stark die Menschen erstmal emotional dort erreichen, wo sie stehen. Und das ist bei dieser größeren Gruppe, die er eigentlich erreichen wollte, eben dann vor allem eine Sorge, eine Besorgnis, auch eine Verunsicherung über die Gegenwart und wie es denn weitergehen wird. Und es ist im Wahlkampf von ihm, glaube ich, nicht gelungen, diese Brücke zu bauen zwischen einer Sorge im und über das Heute hin zu einer Hoffnung im Morgen in der Zukunft. Das ist, glaube ich, leider nicht gelungen. Und damit hat er zwar seine Kernklientel erreicht, die war auch wirklich teilweise ja wirklich stark begeistert bei seinen Veranstaltungen, aber darüber hinaus konnte er nicht wirken. Und das hat auch, glaube ich, etwas mit dieser politischen Emotionalisierung von ihm zu tun. Was Ähnliches, letzter Gedanke noch, haben wir auch bei Kamala Harris gesehen. Die hat ja mit Joy und Hope und Pride hat sie im Wahlkampf gemacht. Auch das hat sehr stark in der Stammklientel verfangen. Die engsten Anhängerinnen und Anhänger, die zu ihren Veranstaltungen gekommen sind, die waren begeistert. Sie hat aber eben nicht diese Wechselwählerinnen und Wechselwähler, die dann so ein bisschen weiter in der Mitte verortet sind, erreicht, weil auch dort herrschte vor allem eine Verunsicherung, Zukunftsängste in den USA 2024 auch noch stark wegen der Inflation getrieben. Und auch da fehlte, glaube ich, ein bisschen so dieses, ich adressiere erstmal eure Emotionen, die hier und heute existieren und versuche daraus dann eine neue Hoffnung zu formulieren, die wir dann hoffentlich morgen und übermorgen realisieren können.
Okay, jetzt ist ja so eine Emotionalisierung auf der einen Seite immer nicht frei von der Gegenemotionalisierung auf der anderen Seite. Eins unserer großen Probleme ist ja jetzt der Populismus, politisch ausgedrückt aktuell über die AfD. Ich sage aktuell, weil das kann ja auch wandlungsfähig sein, aber würde das dann bedeuten, dass die AfD es aktuell schafft, dass die Leute glauben, sie wären ernst genommen und deswegen zu dieser Partei neigen? Oder wie muss ich das verstehen?
Ich glaube, dass es im Zusammenhang mit der Emotionalisierung der AfD eine große Leerstelle in unserer Analyse gibt. Wir sprechen über die AfD ja häufig immer über die Angstmacher, über die Wutmacher, die Wutverstärker. Es gab mal ein Buch von Melanie Ammann, ehemalige Spiegel, stellvertretende Chefredakteurin, die ihr Buch Angst für Deutschland genannt hat, AfD quasi anders ausbuchstabiert. Es stimmt und es ist auch sozusagen Teil der Beschreibung von Wählerinnen und Wählern der AfD, dass sie besonders pessimistisch sind, dass sie auch ängstlich sind und dass die AfD diese Ängste aufnimmt und sie vor allem in eine Wut transformiert, weil die Wut ist im Grunde die zu mobilisierende Emotion. Angst kann auch zu einem passiven Verhalten führen, zu einem Rückzugsverhalten. Aber wenn man aus der Angst eine Wut macht, dann kann man sie kollektiv nutzen, politisch nutzen und emotionalisieren. Sie wird dann vor allem auch häufig gegen andere Akteure gelenkt. Also man ist wütend auf jemanden, auf etwas und so weiter. Und wir wissen, wer das ist im Populismus. Das sind die Eliten, das sind die Migranten, das ist im Zweifel sogar das ganze System. Das ist aber meines Erachtens nur ein Teil der Emotionspolitik der AfD. Der zweite Teil neben dieser negativen Emotionalisierung ist eine positive Emotionalisierung. Ich habe meine Doktorarbeit über das Wir der AfD geschrieben. Wir mit einem R, nicht mit zwei R. Untertitel kollektive Identität und Kommunikation im Rechtspopulismus. Und ich habe untersucht, wie die AfD auf Social Media eine kollektive Identität konstruiert unter ihrer Anhängerschaft. Also wie sie dieses Wir eigentlich beschreibt, ob sie es überhaupt beschreibt. Und sie macht es sehr ausführlich. Das ist das erste Ergebnis. Sie macht es in 3/4 ihrer Beiträge auf Social Media. Und dieses Wir ist zu einem großen Anteil, sogar leicht mehrheitlich, auch über positive Emotionen beschrieben. Und trotzdem gibt es auch diese negativen Emotionen. Und die spielen aber zusammen. Also man fühlt sich einerseits als ein Opfer der herrschenden Eliten, die nicht nur viele Migranten ins Land bringen, sondern die einem auch selber, also das Klientel der AfD, benachteiligt gegenüber diesen Migranten. Die kriegen das ganze Geld hinterhergeschmissen, man selber kriegt nichts mehr, die Infrastruktur verrottet vor Ort und so weiter und so fort. Da ist man Opfer. Und gleichzeitig geriert sich die AfD dann zum Retter und sagt, wir regeln das wieder. Und wir haben das auch verstanden, was hier schief läuft. Andere haben das noch nicht verstanden. Also auch so eine, ich würde sagen, intellektuelle Überlegenheit kommt zusätzlich zu so einem Machertum, noch dazu, was dann eine positive Emotionalisierung und auch eine stark selbstaufwertende Emotion vermittelt. Und das führt dazu, weil man sich im Grunde so als Retter der Nation inszeniert, dass die AfD sehr stark auch von ihrer Anhängerschaft mit Hoffnung assoziiert wird. Und zwar wird sie stärker mit Hoffnung assoziiert, als das bei anderen Wählerinnen und Wählern und deren Partei ist. Also CDU-Wähler assoziieren die CDU weniger mit Hoffnung als AfD-Wähler die AfD. Das gleiche im Verhältnis von SPD-Wählern und SPD, Grünwählern und der Grünen-Partei. Da kommt es noch ungefähr so in dem Bereich auch der Hoffnungszuschreibung der AfD. Aber grundsätzlich ist die AfD unter ihrer Anhängerschaft wirklich eine Hoffnungsträgerin und das in einem Maße, wie wir das eigentlich bei keiner anderen Partei und deren Anhängerschaft in Deutschland sehen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in der Analyse der Emotionspolitik der AfD oftmals übersehen.
Ja, also das heißt, dieses Zerschlagen-Ding, was in der AfD drin steckt, was ja auch im Grunde die Bedrohung der Demokratie dann auch widerspiegelt, ist das Hoffnungsvolle für diese Leute.
Ja, das Zerschlagen und sozusagen etwas dadurch erreichen, das ist nun sozusagen oftmals etwas, was etwas gestrig ist, was in der Vergangenheit liegt. Nostalgie ist eine ganz wichtige Emotion auch bei der AfD. Aber etwas, was in jedem Fall positiv konnotiert ist und was man sich auch durchaus, würde ich sagen, sehr konkret vorstellen kann, weil es eben eine vermeintliche Vergangenheit darstellt, zumindest so, wie man sich die Vergangenheit teilweise vorstellt, ne? Aber dieses Rückwärtsgerannte, es soll mal wieder so werden, wie es angeblich war. Früher war alles besser, so diese Formeln. Die spiegeln ja genau diese Sehnsucht nach etwas, was angeblich mal da war, wieder. Und Menschen können sich das offenbar sehr gut vorstellen. Und sie können sich das in jedem Fall sehr viel besser vorstellen, als die Zukünfte, gerade von progressiven Parteien, die ist ja. Und darin liegt dann ja auch im Grunde sozusagen das Selbstverständnis der progressiven Kräfte, die es so noch nicht gab. Es stellt etwas Neues dar, etwas Fortschrittliches, was wir erst noch bauen und konstruieren müssen. Und das wird gerade eben von Mittel-Links-Parteien auch extrem schlecht vermittelt. Also Zukunftsbilder, dieser Begriff ist deswegen so passend, finde ich, weil das bildliche Denken auch sozusagen ganz stark verbunden ist mit dem emotionalen Denken. Wenn wir in Bildern denken können, wenn uns das ermöglicht wird, wenn die Politik uns stimuliert und aktiviert, in Bildern zu denken, dann wird häufig auch unser emotionales Denken aktiv. Und den populistischen, gerade den rechtspopulistischen Kräften, also der AfD, gelingt das sehr gut, diese Zukunftsbilder zu malen, weil sie im Grunde auf Bildern basieren, die wir alle kennen, entweder weil es sie so oder so ähnlich tatsächlich mal gab in der Vergangenheit oder weil wir eben eine Vorstellung davon haben, wie es sein sollte. Und das beste Beispiel ist ja irgendwie dann ein Gesellschaftsbild, ein Bild von der Zusammensetzung unserer Gesellschaft, vor allem mit Menschen weißer Hautfarbe. So, das ist ja eine ganz konkrete und einfache Vorstellung. Und die Zukunftsbilder der Progressiven sind sehr, sehr schwer vorzustellen für die Menschen, weil es gab sie noch nicht. Und die Mitte-Links-Parteien beschreiben sie aber auch besonders schlecht, würde ich sagen. Also sie liefern uns besonders wenig Zutaten, damit wir diese Vorstellungskraft und diese konkreten Bilder in unserem Kopf entwickeln können.
Ja gut, also so wie du das gerade beschrieben hast, würde ich jetzt aber auch nicht behaupten, dass es einfach ist, dann ein Gegenbild quasi zu entwerfen, ne? Also was müsste man denn da als, ja, die anderen Parteien denn da dann tun? Also wie könnte das denn aussehen?
Also es gibt eine sehr interessante wissenschaftliche Disziplin, die so als Unterdisziplin der Sozialpsychologie rangiert, das ist die Hoffnungsforschung. Und damit habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt, weil natürlich genau das auch eine Zielsetzung meines Buches war, nicht einfach nur zu beschreiben, wie die negative Emotionalisierung der Populisten läuft, sondern auch, wie eine demokratische, positive Emotionalisierung in die Zukunft gerichtet verlaufen kann. Und die Hoffnungsforschung sagt im Grunde, dass man drei Zutaten braucht, um Hoffnung bei Menschen zu erzeugen. Erstmal ist es ein attraktives, aber auch gleichzeitig konkretes Ziel, das die Gesellschaft gemeinsam erreichen möchte. Zweitens braucht man einen plausiblen Umsetzungsplan, um dieses Ziel zu erreichen. Also es geht nicht darum, einfach nur irgendwas als Ziel zu formulieren oder zu behaupten, das werden wir schaffen, sondern es geht auch wirklich darum, zu zeigen, wie können wir das erreichen. Und das Dritte ist, den Menschen so etwas wie eine aktive Rolle in diesem Prozess zu ermöglichen, also Subjekt zu werden von Veränderungen. Man könnte auch sagen, den Menschen so etwas wie Selbstwirksamkeit und eine Möglichkeit der Kontrolle über ihr eigenes Schicksal, aber auch des Mitwirkens in gesellschaftlichen Prozessen zu ermöglichen. Das klingt jetzt noch ziemlich abstrakt. Wenn ich darf, gebe ich dir noch ein Beispiel. Eine Debatte, die wir jetzt ja seit einigen Monaten in Deutschland führen, glücklicherweise führen können, weil das Geld endlich zur Verfügung gestellt wird, ist die um das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität, so heißt es offiziell. Auch dieses Wort Ungetüm ist ja schon mal maximal unemotional und im Grunde nicht dazu geeignet, Hoffnung zu erzeugen. Aber das, was dahinter steckt, dass wir jetzt erstmal sehr viel Geld, nämlich 500 Milliarden zur Verfügung haben, um all das instand zu bringen und zu renovieren und zu sanieren oder womöglich sogar neu zu bauen, was momentan sehr viel schlechte Gefühle und negative Emotionen in Bezug auf unseren Staat erzeugt, nämlich dass Infrastruktur marode ist, dass Schulen dreckig sind, dass Dinge kaputt sind, nicht funktionieren, die Digitalisierung nicht vorankommt, die Bahn zu spät kommt, die Liste ist lang. Das erzeugt ja erstmal eine sehr starke negative Haltung und Emotion gegenüber unserem Staat, ein Einfallstor für den Populismus natürlich. Und jetzt könnte man ja dieses Geld nehmen und das, was damit gemacht werden kann, um viel stärker eigentlich ein positives, ein optimistisches, ein emotional aufgeladenes Zukunftsbild zu zeichnen. Dazu müsste man aber meines Erachtens das Ganze etwas anders aufgleisen. Also wir haben jetzt Debatten vor allem darüber, wie wird dieses Geld eigentlich aufgeteilt? Also wie viel kriegen die Länder, wie viel kriegen die Kommunen? Wir sprechen sehr wenig darüber, was mit dem Geld gemacht werden soll und vielleicht auch, wie man Menschen beteiligen könnte an der Entscheidung, wie es ausgegeben wird. Man könnte doch erstmal, sagen wir mal, schreiben wir irgendwas Schönes drüber, Initiative Lebenswerte Heimat 2030, wir setzen uns jetzt mal die Zielmarke, bis 2030 soll ein Großteil schon mal ausgegeben sein von dem Geld, zumindest soll es verplant sein und wir setzen uns konkrete Ziele bis dahin und lassen die Menschen aber in den Kommunen auch mitentscheiden, was in diesem Zeitraum von den nächsten 5 Jahren als erstes saniert, renoviert oder sogar neu gebaut werden soll mit diesem Geld. Das würde, glaube ich, mindestens einige dieser wichtigen Kriterien aus der Hoffnungsforschung erfüllen, damit aus diesem Potenzial, was da jetzt da ist bei diesem Projekt, wirklich auch so etwas wie Hoffnung entstehen kann. Stattdessen ist es eine sehr technokratische Debatte, die wir da führen. Und das ist ein verschenktes Potenzial, finde ich.
Aber wenn die Hoffnung im Zerschlagen liegt, dann, also bei denen, die die AfD wählen, dann wird es ein bisschen schwierig, dem eine Systemreparatur gegenüberzustellen.
Ja, ich glaube nicht, dass die Hoffnung allein im Zerschlagen liegt bei der AfD. Also das ist nicht das, was ich vorhin gemeint habe von diesem Zusammenspiel von Opfer- und Retterpose. Also der Retter und das Rettertum ist schon mehr als zerschlagen. Also ist mehr als mach kaputt, was dich kaputt macht. Das ist schon sozusagen das, was in AfD-Kreisen als das konkrete Vorbild und Zukunftsbild immer wieder genommen wird, ist das Ungarn von Viktor Orban. Also ein Staat, der sehr autoritär geführt wird, wo es im Grunde keine Pressefreiheit mehr gibt. Ein Land, in dem die Gesellschaft mehr und mehr homogen wird, in dem Migranten nicht willkommen sind. Ein Land, in dem im Grunde keine politische Opposition, jetzt haben wir demnächst bei den Wahlen wieder Hoffnung, dass womöglich ein Oppositionspolitiker gewinnt, aber Viktor Orban hat durch die Zuschneidung der Wahlkreise auch schon wirklich viel dafür getan, dass es nicht dazu kommt, in der politische Vielfalt und Diversität im Grunde kaum noch Raum hat. Natürlich ist das ein sozusagen das Gegenmodell dann zur pluralistischen, freiheitlichen, liberalen Demokratie. Aber es ist nicht nur deren Zerstörung, sondern da ist auch sozusagen etwas drin, was ja nicht nur sozusagen dann das, was neu ist und was da ist, wie eben gerade auch die Homogenität in der Gesellschaft, was eine auch Sicherheit, die dann dadurch versprochen wird beispielsweise, die für die Menschen ja positive Assoziationen auslöst und nicht einfach nur eine Zerstörung von Strukturen, die man schlecht findet, darstellt.
Jetzt hast du diverse Umfragen gemacht, die dann auch in das Buch eingeflossen sind. Sehr aufwendig, auch mit anderen Methoden als sonst üblich. Ich verkürze das jetzt mal, weil uns so ein bisschen die Zeit ausgeht gerade. Aber das kann man ja alles auch nachlesen, was ich sehr empfehle. Und da fand ich es ganz interessant, dass die meisten Menschen im Grunde, wenn es dann wirklich so zur Bekennung kommt, gar nicht so sehr zu diesen radikalen Positionen neigen oder diesen extremen Positionen, sondern eher zu konservativen Positionen. Was ja dann wiederum bedeuten würde, dass die Konservativen ihre Themen gerade in dem Moment, wo sie versuchen, sie ins Extreme zu treiben, selber abtöten in der Aufnahmewahrnehmung oder Problemlösung.
Ja, also ich habe in dieser Studie im Grunde politische Botschaften zu zwei Themen aus drei politischen Strömungen zusammengetragen und formuliert. Also es ging um die Themen Klima und Migration. Und zu diesen beiden Themen habe ich jeweils progressive, konservative und rechtspopulistische Botschaften formuliert und sie den Menschen vorgelegt. Teilweise dann unter der Messung von Reaktionszeit abgefragt, ob die Menschen zustimmen oder ablehnen bei den jeweiligen Aussagen. Die Reaktionszeiten, wir haben ganz am Anfang über das schnelle, also emotionale und das langsame, also eher reflektierte Denken gespielt. Die Reaktionszeiten sind dann ein Indikator für die Emotionalität im Antwortverhalten. Und was sich hier gezeigt hat, in der Tat, sowohl zu Klima als auch zu Migration, haben wirklich konservative Positionen, die die Grenzen wahren zum Rechtspopulismus, sehr gut funktioniert. Es haben auch manche progressive Positionen funktioniert, was auch zeigt, dass progressive Kräfte nicht unbedingt gut beraten sind, diesen Rechtsruck im Diskurs mitzumachen und gar nicht mehr über, sagen wir mal, das Sterben im Mittelmeer zu sprechen in der Migrationspolitik. War eine Sache, die sehr emotional funktioniert hat als Botschaft, im progressiven Spektrum zumindest. Aber eigentlich ist die Botschaft, die hier für konservative und aber auch progressive Kräfte insgesamt drinsteckt, dass es sich schon lohnt, auf Basis der eigenen Werte Emotionen zu vermitteln und Botschaften zu emotionalisieren und dieses Kopieren von rechtspopulistischen Botschaften im Grunde gar nicht das ist, was das eigene Klientel, das eigene Spektrum besonders effektiv anspricht. Das ist aber oftmals das, was wir in der Realität erleben. Wir erleben oftmals, ich würde sagen, weil das auch meine Erfahrung ist aus dem Politikbetrieb, so ein bisschen aus einer Ideenlosigkeit heraus oder auch Hilflosigkeit heraus, wie denn eigentlich politische Emotionalisierung geht, nimmt man dann das, was man schon in der Realität als funktionierend, als erfolgreich wahrnimmt, nämlich das, was die Rechtspopulisten machen. Man wiederholt dann einfach das und hat aber dabei, darüber sprachen wir auch schon so ein bisschen, ja, so einen sehr beschränkten Begriff von Emotionalität, weil man dann im Grunde den Populismus mit Emotionalität oder politischer Emotionalität gleichsetzt und der Populismus dann alles darstellt, weil es an politischer Emotionalisierung möglich ist. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist und die Daten stützen das und deswegen geht es viel mehr darum und das ist dann auch sozusagen die Abrundung meines Buches, so etwas wie eine demokratische Emotionskultur zu entwickeln, die sich eben auch von diesen undemokratischen Emotionalisierungen, also der Feindbildmarkierung, der Entmenschlichung, der Verächtlichmachung demokratischer Institutionen, der rechtspopulistischen Kräfte abgrenzt.
Dafür braucht es dann aber auch Glaubwürdigkeit, die sich Politik auch wieder erarbeiten muss, ne?
Das ist immer eine Voraussetzung, dass politische Akteure Glaubwürdigkeit besitzen. Wenn ich als Absender einer Botschaft keine Glaubwürdigkeit habe, dann brauche ich im Grunde gar nicht senden, weil dann ist auf der Empfängerseite die Bereitschaft gar nicht da, mir Dinge abzunehmen, Dinge für plausibel zu halten und so weiter und so fort. Also das ist ohnehin etwas, was immer eine Grundvoraussetzung ist für das Gelingen politischer Kommunikation. Aber ich würde sagen, Friedrich Merz wurde jetzt als neuer Kanzler vor 5 Monaten gewählt. Mindestens als er das Amt angetreten hat, hatte ja er erstmal auch die Chance, sich ein Stück weit zu beweisen. Er war nicht jemand, der jetzt irgendwie, er hatte natürlich, ich wollte gerade sagen, der jetzt nicht mit einem großen Misstrauensvorschuss ins Amt gegangen ist. Ein Stück weit ist er es schon, weil er, bevor er vereidigt wurde, schon 2 Kehrtwenden vollzogen hat in seiner eigenen politischen Richtung. Das war nicht hilfreich für die eigene Glaubwürdigkeit. Aber erstmal würde ich sagen, werden ja Menschen schon auch noch gewählt und kommen neu in Ämter. Und wir haben ja jetzt, würde ich sagen, gerade auch eigentlich eine ganze Reihe von neuem Personal in der Bundesregierung, wo man erstmal sagen könnte, okay, die starten jetzt erstmal ein Stück Stück weit frisch ins Amt. Die sind nicht unbedingt vorbelastet. Teilweise waren sie sogar noch relativ unbekannt. Nehmen wir mal unseren Digitalminister, den Herr Wildberger, kommt aus der Wirtschaft. Da könnte man ja erstmal sagen, die haben schon auch erstmal einen Vertrauensvorschuss. Den können wir ein Stück weit auch glauben. Man sollte aber auch immer, finde ich, ein Stück weit skeptisch sein gegenüber der Politik. Und das ist auch nichts Schlimmes, es ist auch eine Grundtugend in der Demokratie. Aber sozusagen, wir haben jetzt nicht ein Kabinett, was von vornherein sozusagen durch Unglaubwürdigkeit gekennzeichnet war. Und trotzdem hast du recht, immer eine Voraussetzung für gelingende politische Kommunikation.
Johannes Hilje, ich danke dir für das Gespräch.
Ich danke für die Einladung.
So, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.mikroökonom.de, dort alles Weitere.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.